Wir wollen heute eine neue Serie beginnen aus dem Titusbrief und zwar mit dem Titel Revolutionäres Leben in einer dunklen Kultur. Heute allerdings kommen wir nur zum ersten Vers in Titus 2. Da geht es um gesunde Lehre, die durch ein gesundes Leben untermauert wird. Gesunde Lehre untermauert durch gesundes Leben. Titus, ein jüngerer Mann als Paulus, war mit der Aufgabe übertragen worden, auf der Insel Kreta zu dienen. Es wurden dort bereits Gemeinden gegründet, bei denen es jedoch in gewissen Bereichen noch Mängel gab. Sie brauchten geistliche Reife unter den Gemeindemitgliedern und sie brauchten auch geistliche Leiter. Und so wurde Titus damit beauftragt, mit diesem Ziel vor Augen zu arbeiten, wie es in Kapitel 1, Vers 5 heißt. Damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Um Titus zu bestärken und ihn in seiner Aufgabe zu ermutigen, schreibt der Apostel Paulus in diesen Brief. Und dieser Brief ist nicht nur an Titus gerichtet, sondern auch an die Gemeinden, damit sie verstehen, was Titus tut und warum er das tut. Das erste Kapitel befasst sich mit der Leitung der Gemeinde. Es ist selbstverständlich, dass die Gemeinde in Bezug auf ihre Leiter in Ordnung gebracht werden muss. Und deshalb werden dort einige sehr sorgfältige Einzelheiten auch angeführt in Bezug auf die Art von Männern und deren Pflichten, damit sie Hirten und Älteste sein können. Beim Wechsel jetzt zu Kapitel 2 verschiebt sich der Schwerpunkt von Pastoren und Ältesten auf die Gemeindeglieder. Hier geht es wirklich um den Charakter einer gesunden Gemeinde, den Charakter einer gesunden Gemeinde. Wir finden hier sehr spezifische, sehr geradlinige und direkte Anweisungen für jeden Bereich der Gemeinde, damit die Gemeinde in sich gesund ist oder sein möge. Es handelt sich dabei um einen sehr praktischen Abschnitt aus der Schrift, sehr praktisch. Und wir wissen, dass dem Herrn die Gesundheit seines Leibes der Gemeinde am Herzen liegt. Und wir leben in einer Zeit, wo Menschen versessen sind, die kümmern sich um ihre physischen Leiber. Ihr kennt alle, Fitnessstudios sind heutzutage voll. Aber unserem Herrn geht es vielmehr darum, dass sein geistlicher Leib versorgt ist und er ist darum besorgt. Und das ist es, was sich wirklich hinter diesem Kapitel verbirgt. Es ist unserem Herrn ein großes Anliegen, dass die Gemeinde dahin kommt, wo er sie haben möchte. Und er ist besorgt um die geistliche Gesundheit der Gemeinde. Ein Begriff, der sich auf dieses Thema bezieht, ist die Verwendung des Wortes gesund. Vom griechischen Wort, das hier mit gesund übersetzt wird, leiten wir das Wort Hygiene ab. Es bedeutet gesund und es wird in den Pastoralbriefen, insbesondere im ersten und zweiten Timotheusbrief und auch in Titus, 9-mal verwendet. Und von diesen 9 Verwendungen des Wortes gesund erscheint es 5-mal im Titusbrief. 5-mal richtet Paulus die Aufmerksamkeit von Titus und auch unsere auf die Notwendigkeit geistlicher Gesundheit. Etwas, das in den Pastoralbriefen und in Titus sehr deutlich wird, ist, dass gesunde Lehre und ein gesundes Leben unserem Herrn ein Anliegen sind. Und diese beiden Dinge sind wirklich miteinander verknüpft. In Kapitel 1, 9 spricht er zum Beispiel über die gesunde Lehre und dann in Vers 13 über die praktische Umsetzung durch gesunden Glauben. In Kapitel 2, 1 spricht er wieder über gesunde Lehre und die praktische Umsetzung durch gesunden Glauben. In Kapitel 2, 7 spricht er über unverfälschte Lehre und der daraus folgenden gesunden, untadeligen Rede. In Vers 8. Das Thema in Titus, so wie 1. und 2. Timotheus, ist also die Unterweisung in gesunder Lehre und die Aufforderung nach einem konsequenten und einem soliden Leben. Also gesunde Lehre, die eine gesunde Lebensweise hervorbringt. Das ist hier unübersehbar und wirklich von zentraler Bedeutung. Nun, all das steht vor dem Hintergrund von falscher und anfechtbarer Lehre, die wiederum zu einer anfechtbaren Lebensweise führt oder zu ungesunder Lebensweise, die wiederum ein ungesundes Christentum hervorbringt. In 1. Timotheus 1 und 2 und hier in Titus erwähnt Paulus immer wieder die Ehelehrer. In Kapitel 1, Vers 10 werden Ehelehrer als widerspenstige Männer, leere Schwätzer und Verführer bezeichnet. In Vers 11 lesen wir, dass sie ganze Familien durcheinander bringen und ungehörige Dinge lehren. Und wir stellen fest, dass sie sich den jüdischen Mythen zuwenden, Geboten von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Und in Vers 16 geben sie vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken, sagt Paulus, verleugnen sie ihn. Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam zu jedem guten Werk untüchtig. Hier seht ihr also ein Beispiel für verdorbene und ungesunde Lehre, die zu einer verdorbenen Lebensweise führt. In Kapitel 3,9 werden wir dann daran erinnert, törichte Streitfragen und Geschlechtsregister und Zwistigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen über das Gesetz zu vermeiden, weil sie unnütz und nichtig sind. Sie sind schlechthin ungesund. Wenn jemand solche Sachen lehrt, weise ihn deshalb ab, nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung, sagt er, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Das sind seine Worte. Es gibt anscheinend immer die vorweggenommene Gegenwart von Irrtümern und der daraus resultierenden ungesunden Lebensweise. Ich sage euch deshalb noch einmal, die Pastoralbriefe und insbesondere Titus, der ja auch dazugehört, machen sehr deutlich, dass es Gott ein Anliegen ist, dass seine Gemeinde gesunde Lehre erhält und dass sie zur gesunden Anwendung dieser Lehre, also zu einer gesunden Lebensweise, aufgefordert wird. Das ist sehr wichtig. Wenn eine Gemeinde geistlich und gesund sein soll, wenn sie solide und ganzheitlich sein soll, wenn sie stark und kraftvoll sein soll, benötigt sie dazu gesunde Lehre. Und sie muss zu einem gesunden und geistlichen Leben aufgefordert werden. Ihr wisst mittlerweile schon, dass dieses Thema in der Heiligen Schrift immer wieder auftritt. Dem Apostel Paulus ebenso wie auch den restlichen Schreiber des Neuen Testaments lagen gesunde Lehre und ein heiliges Leben am Herzen. Und in diesem praxisnahen Kapitel, und ich meine wirklich praxisnah, ihr werdet euch wundern, wie praxisnah dieses Kapitel ist, werden wir uns mit den Einzelheiten eines gesunden christlichen Lebens befassen. Wir werden eine gottesfürchtige Gemeinde betrachten und wie gottesfürchtige Gemeinden funktionieren. Wir werden über ältere Männer und ältere Frauen sprechen, über jüngere Frauen, jüngere Männer und jene, die als Angestellte arbeiten und hier als Sklaven bezeichnet werden. Wir werden sehen, welche Verhaltensregel Gott jeden von uns in unserer Kategorie gibt. Der Heilige Geist erteilt in diesem Kapitel eine Reihe von Anordnungen. Und das sind verbindliche Gebote, die jede Gemeinde einhalten muss, um geistlich gesund zu sein. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, dass einige von diesen Anordnungen sehr unbeliebt sein werden. Leute, da werden sich alle Nackenhaare sträuben, weil das eben den Vorstellungen unserer Kultur nicht entspricht. Und es war die Aufgabe von Titus und es ist meine Aufgabe und die Aufgabe eines jeden geistlichen Leiters, die Gemeinde zur Rechenschaft zu ziehen und für eine gesunde Lebensweise im Angesicht von gesunder Lehre auch zu sorgen. Dieses Kapitel ist sehr direkt, es ist sehr klar, aber auch sehr stark. Und das Verständnis der einleitenden und abschließenden Verse des Kapitels ist dabei sehr wichtig. Denn in den einleitenden Versen verlangt Gott, dass diejenigen, die in seiner Gemeinde sind, diesen Modellen folgen und diese Gebote einhalten. Das ist nicht nur ein Vorschlag. Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Im Griechischen steht hier buchstäblich, aber du, ein sehr starker Kontrast, das steht im Kontrast zu denjenigen, die gerade in Vers 16 beschrieben worden waren, jene widerspenstigen und leeren Verführer, jene Irrlehrer, die verabscheuungswürdig und ungehorsam waren. Warum? Weil sie Dinge lehren, die sie nicht lehren sollten. Sie lehrten irreführende Lügen, sie waren verstrickt in Mythen und menschlichen Geboten und sie wendeten sich von der Wahrheit ab. Und im Gegensatz dazu steht jetzt, du aber, Titus, im Gegensatz zu all den ungesunden, falschen Unterweisungen, die von diesen Irrlehren kommen, rede, was der gesunden Lehre entspricht, du sollst der Gesundheit der Gemeinde verpflichtet sein. Das ist der Kontrast. Es gibt viele, die Irrlehren unterrichten und die Gemeinde ist als Folge davon mit Schwäche und Krankheit geplagt. Die Seuche der Sünde ist das Ergebnis ihres nutzlosen Geschwätzes. In Vers 16 lesen wir, sie sind zu jedem guten Werk untüchtig, sie bringen der Gemeinde keinen Nutzen, sie sind Adokimos. Was ist das? Adokimos? Nun, das ist ein griechisches Wort und dieses griechische Wort wurde im Bauwesen verwendet. Wenn ein Stein bei der Verwendung von Gebäuden nicht geeignet war, wenn es irgendeinen gravierenden Fehler hatte, wenn dieser Stein einen gravierenden Fehler hatte, dann zog man diesen Stein beiseite und ritzte da rein ein A, ein Alpha für Adokimos, unbrauchbar. Und man hat diesen Stein dann beiseite liegen lassen. Hier handelt es sich um Menschen, die nutzlos sind. Du andererseits, Titus, musst nützlich und für die Gemeinde wertvoll sein, weil du über die Dinge redest, die sich für die gesunde Lehre geziemen. Jeder Pastor, jeder Gemeindeleiter oder Älteste ist gewiss zu dieser Verantwortung berufen. Aber ich möchte absolut klarstellen, was er hier sagt. Er sagt nicht, verkündige gute Lehre. Er sagt nicht, verkündige das. Das wurde im Prinzip schon in Kapitel 1, Vers 9 gesagt, wo die Leiter der Gemeinde angewiesen werden, sich an das zuverlässige Wort zu halten und mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Was er jetzt sagt ist, du musst über die Dinge sprechen, die passenderweise mit gesunder Lehre assoziiert oder in Verbindung gebracht werden. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Fremdwörter streichen. In Verbindung gebracht werden sollen. Das heißt, die Dinge, die sich auf die Fragen des täglichen Lebens auswirken. Lehre, die praktischen Anforderungen für das alltägliche Leben, die zur wahren Lehre passen. Lehre, die praktischen Anforderungen für das alltägliche Leben, die zur wahren Lehre passen. Titus, man kann die Köpfe der Menschen nicht einfach mit Theologie vollstopfen. Du musst wirklich nützlich sein, indem du die erforderlichen Verhaltensweisen lehrst, die der gesunden Lehre entsprechen. Gesunde Lehre, ja, und dann Lehre über gesundes Leben. Es geht beides Hand in Hand. Du kannst nicht einfach lehren, ohne die Anwendung im gewissen Maße zu erzwingen. Du musst ihnen das auch sagen. Die Aussage in Vers 1 enthält eine Reihe von Schlüsselbegriffen, die uns beim besseren Verständnis helfen könnten. Und das ist das Wort reden, im Griechischen laleo, das einfach nur sprechen bedeutet. Es ist nicht das Wort kyrisso für predigen. Es ist nicht das Wort didasko zu unterweisen. Es bedeutet einfach nur zu sprechen. Und es steht in der Gegenwartsform, das heißt, rede einfach immer weiter über die Dinge, die geeignet sind, um mit gesunder Lehre in Verbindung gebracht zu werden. Rede ständig über die Art von Verhalten, die zur Wahrheit passt. Und er sagt zu ihm, bleibe bei der Sache. Gib dich nicht dem Gefühl des Widerstandes hin und gib nicht einfach auf. Lass dich nicht einschüchtern, lass nicht nach. Weiche nicht ab. Egal welchen Widerstand du spüren magst, wie er auch in Timotheus, in 2. Timotheus 4 gesagt hatte, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Aber du fahre fort, zu überführen, zu ermahnen, zu tadeln und tue es geduldig mit sorgfältiger Unterweisung. Darum geht es. Natürlich wird es Widerstand geben gegen diese Aufforderung, aber du musst weitermachen. Rede weiterhin über diese Dinge. Und der Gedanke hier ist nicht so sehr das Predigen und Lehren in der formellen Rolle, als vielmehr im normalen Alltagsgesprächen. Nun, gewiss steckt da ein Element des Predigens und der Lehre drin, aber es kommt eben auch von der Kanzel runter in die Alltagsgespräche. Hilf Menschen, die Wahrheit von Angesicht zu erkennen. Hilf ihnen, diese in ihrem Leben umzusetzen. Was du ihnen erzählst, sind die Dinge, die passend sind. Hier ist das Wort Prepo verwendet. Es bedeutet im Prinzip angemessen sind, die gehörig sind, die passend sind, die schicklich sind oder attraktiv sind. Ein gutes altes Wort ist auch ziemend. Du sagst ihnen die Dinge, die sie tun müssen, die zur Lehre passen, an die sie glauben. Und das verlangt nach einem gewissen Verhalten, nach Taten. Das verlangt nach einem Leben, das in vollständiger Übereinstimmung mit der Wahrheit ist. Nun, jeder Student der Bibel weiß selbstverständlich, dass man niemals Lehre von Pflichten trennt. Ihr kennt alle, wir führen es oft an, Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr, und dann spricht er ausführlich über ein lebendiges Opfer und über mehrere Kapitel über die Pflichten eines Christen. Und so baut er all das auf die ersten 11 Kapitel des Römerbriefes auf, bevor er dann zu diesen Anweisungen kommt. Als Paulus an die Epheser schreibt, sagt er nach 3 Kapiteln über die Lehre einfach, so ermahne ich euch nun, nachdem er über Lehre gesprochen hat, nun ermahne ich euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid. Das ist die Berufung. Hier ist die Lebensweise, die ihr führen sollt. Genauso in Kolosser, Kapitel 3. Nach 2 Kapiteln über die Lehre sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. So sollt ihr leben. In Philippa sagt er, nachdem er sich 3 Kapitel lang mit Fragen der Lehre befasst, sagt er, deshalb flehe ich euch an, auf diese Weise zu leben. Und dann folgt Kapitel 4 eine Liste mit erforderlichen Verhaltensweisen. Und das ist absolut grundlegend und absolut kritisch. Unser Verhalten baut auf Lehre auf. Ja, ihr wisst, viele da sagen, oh, Lehre, das trennt nur. Wisst ihr was, wir brauchen Lehre. Und es ist gut, dass sie trennt. Aber unser Leben baut auf Lehre. Das ist grundlegend. Und der Herr will Gemeinden, die seine Wahrheit kennen und sie ausleben. Und ich meine, welchen Wert hat die Wahrheit sonst, wenn sie nicht ausgelegt wird? Er will eine keusche Jungfrau, er will eine reine Braut, er will eine heilige Gemeinde. In 1. Petrus 1, Vers 16 wird ganz deutlich, wie heilig wir sein sollen. Da heißt es nämlich, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid auch heilig in eurem ganzen Verhalten. Seid wie der Heilige, der euch berufen hat. Ich will, dass ihr so heilig seid wie ich. Nun, eine heilige Lebensweise ziemt sich also. Eine heilige Lebensweise ist angebracht, sie ist gebührend. Eine heilige Lebensweise ist untrennbar mit gesunder Lehre verbunden. Darum geht es. Und als diejenigen, die die Gemeinde leiten, sind wir dazu berufen, euch in gesunde Lebensweise zu führen und euch dazu aufzufordern. Nun, verdorbenes Fleisch, Gammelfleisch, darf in Deutschland, in unserem Land, nicht verkauft werden. Deshalb gibt es speziell Regierungsbehörden, die das Fleisch inspizieren und genehmigen, denn verdorbenes Fleisch kann uns, wie wir wissen, krank machen. Es sind sogar Menschen schon daran gestorben. Und das gilt auch für verdorbene Lehre. Verdorbene Lehre kann Menschen krank machen und ist tödlich. Aber andererseits kann auch gutes Fleisch, das in falschen Mengen oder in nicht richtigem Gleichgewicht und Übermaß gegessen werden, auch zu Krankheiten führen. Und damit das gute Fleisch zum rechten Genuss wird und uns nicht schadet, müssen wir uns dementsprechend auch sportlich betätigen und uns bewegen. Und so ist es auch mit der gesunden Lehre. Gesunder, solider Lehre muss die Aufforderung folgen, ein gesundes Leben zu führen. Verdorbene Lehre dagegen verbreitet sich in der Regel schnell und ist wirklich wie eine ansteckende Krankheit. Es ist sehr hart, sie auszumerzen. Manchmal denkt man, man habe einen geistlichen AIDS-Virus. Man kann einfach nichts tun, um es wirklich in diesen Griff zu bekommen. Gesunde Lehre hat deshalb die höchste Priorität. Deshalb sind wir auch eine lehrende Gemeinde. Aber ich muss die Aufforderung nach einer soliden Lebensweise auch bringen. Sie muss folgen. Und das steht in Vers 1. Du musst ständig in jedem Gespräch und zu jeder Zeit deine Leute zu der Art von heiligen Leben auffordern, dass sich für die Wahrheit geziemt, das passend ist, das attraktiv ist. Und die Implikation, die Bedeutung dafür, für diesen Vers sind, dass der Lehrer der Wahrheit, die ihre Leute zu einer heiligen Lebensweise auffordern, offensiv und unnachgiebig sein muss. Die Lehrer müssen unnachgiebig sein. Ihre Gebote müssen von einer starken, fordernden Grundhaltung begleitet werden. Und so wirft Vers 1 ein sehr starkes Licht auf die Anweisung, die in diesem zweiten Kapitel kommen wird. Sie ist verbindlich für uns. Seht einmal auf Vers 15, wo das Kapitel abschließt. Das ist übrigens die abschließende Klammer. Er sagt dieses, und das sind gerade die Dinge, die er gesagt hat, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen. Niemand soll dich geringschätzen. In Vers 1 sagt er, rede von diesen Dingen, und hier in Vers 15 sagt er, verwendet er dasselbe griechische Wort wieder, dieses sollst du reden. Schlachter schreibt hier zwar lehren, Schlachter 2000, aber es ist genau das gleiche, dasselbe griechische Wort. Paulus erinnert ihn noch einmal, sag es, auch wenn es nicht gerne gehört wird und vielleicht nicht von allen akzeptiert wird. Und es mag zu Diskussionen kommen. Es mag einige Leute geben, die es vergessen. Es mag ihnen nicht immer so gegenwärtig sein, wie es das sein sollte. Deshalb rede beständig und unnachgiebig immer wieder darüber, wie die große Wahrheit in Kapitel 6 von 5. Mose. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf deinem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Beständig. Diese Wahrheit ist allzeit auf euren Lippen. Und nicht nur in diesem allgemeinen Sinne, sondern er sagt dazu, und ermahne. Und das ist etwas Positives. Nähert euch Menschen an, drängt sie, ermutigt sie, treibt sie an, ermahnt sie auf positive Weise. Auf geht's, los, macht das, tut es, das müsst ihr tun, ihr müsst diesen Bereich ausfüllen, ihr müsst dieses Gebot befolgen, das ist der Maßstab, so müsst ihr leben, das ist unser Auftrag. Und dann gibt es die negative Seite dazu, er sagt, wenn sie es nicht tun, weise sie zurecht. Das ist der negative Ansatz, die Zurechtweisung. Und das Wort beinhaltet den Gedanken, jemanden von Angesicht zu konfrontieren und ihm von seiner Sünde zu überführen. Er sagt zu Titus und zu jedem anderen geistlichen Leiter, du hast eine Verantwortung. Und sie besteht darin, in der gesamten Konversation, in der ganzen Unterhaltung, in deinem ganzen Gerede mit den Menschen, sei es zwischen Menschen, sei es im öffentlichen Forum oder im Privatgeschehen, sei es in der Gemeinde oder im Heim, egal wo du bist, die Verantwortung ist stets, über die Maßstäbe des heiligen Lebens zu sprechen, denn diese sind Partner der gesunden Lehre. Und ihr müsst ständig darüber reden und euch Menschen annähern, um sie zu ermutigen, gehorsam zu sein. Und wenn sie das nicht tun, Titus, dann musst du sie zurechtweisen. Und er sagt in Vers 15 am Ende des Satzes, tue es mit allem Nachdruck oder Autorität. Was ist diese Autorität? Ist das die Autorität des Amtes, meines Amtes oder eines Leiters? Nein. Ist es die Autorität deiner Verbindung, die du hast, dass du irgendwelche wichtigen Leute kennst? Nein. Es ist die Autorität des Wortes Gottes. Es war nicht so, als hätte Titus diese Autorität einfach durch seine Beziehung zu Paulus erhalten. Titus erhielt diese Autorität, weil das Wort Gottes durch Paulus zu Titus kam. Deshalb hatte er Autorität. Übrigens, das Wort Epitage, Autorität, Nachdruck, wird von Paulus im Neuen Testament immer in diesem Sinne eines göttlichen Gebotes benutzt. Du kannst von diesen Dingen als göttlichen Geboten reden. Was ihr in Kapitel 2 hören werdet, ist eine Reihe von göttlichen Geboten. Und dann fügt er hinzu, niemand soll dich geringschätzen. Und das sollen Gemeinden ganz sicherlich hören. Ja, die Gemeinden in Kreta und auch heute ist es wichtig. Niemand soll dich geringschätzen, wenn du das lehrst. Ich rate euch, das, was Titus sagt, nicht gering zu schätzen. Die Schrift ist nicht ein Buch voller Vorschläge oder ein Buch voller Einblicke. Ein Buch von Geboten ist es, und zwar von Gottes Geboten. Psalm 19, Vers 8 wird die Schrift als das Gebot des Herrn bezeichnet. In Matthäus 7 und Markus 1, Lukas 4 lesen wir, dass sie, als sie Jesus sprechen hörten, sagten, er spreche wie einer, der Vollmacht hat. Und dann sagt er in Matthäus 28, 19 und 20, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, es ist nicht keine Option, es ist nicht nur irgendwie, naja, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal machen, was hier steht, sondern es ist eine Anordnung Gottes. Und siehe, ich bin bei euch aller Zeit bis an der Tageende, sagt er dort. Nur die kurze Warnung am Ende, niemand soll dich geringschätzen, ist also in Wirklichkeit eine Warnung an jeden, der sich entscheiden könnte, das, was Titus mit der Autorität der Schrift gebietet, abzulehnen oder sich ihm zu widersetzen. Er sagt, Titus, mach keinen Rückzieher. Und auch zu Timotheus hat er im Prinzip dasselbe gesagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Er hätte nur sagen können, oh, das ist ein junger Kerl. Sondern er sagt, lass niemanden mit dir über das streiten, was du sagst. Nur weil du jung bist, sei weiterhin ein Vorbild und gebiete und lehre diese Dinge. Das sagt er zu Timotheus. Behaupte dich und mach keinen Rückzieher. Das griechische Wort für geringschätzen ist ein recht merkwürdiges Wort, ein zusammengesetztes Wort, ein Kompositum, das eine Präposition, ein Verhältniswort am Anfang enthält und dann das Verb phroneo, das im Prinzip denken bedeutet und mit dem Gehirn zu tun hat. Die Präposition peri ist das Wort, das wir im Deutschen als veralteten mathematischen Begriff für Umfang haben, das Äußere für etwas. Und das Wort ist um etwas herumdenken, das hier mit Geringschätzen verwendet wird. Es bedeutet buchstäblich herumzudenken, zu umgehen, zu versuchen, um irgendwas wegzudiskutieren, zu versuchen, dir Ausreden zu geben, zu versuchen, sich zu rechtfertigen. Lass nicht zu, dass jemand das tut. Lass niemand versuchen, sagt Paulus, diese Gebote zu umgehen. Und eine dieser Gebote sind recht einfache Dinge. Und so sollen zum Beispiel ältere Frauen nicht verleumderisch sein, jüngere Frauen sollen häuslich und jüngere Männer sollen besonnen sein. Es ist schwer für einen jungen Mann, besonnen zu sein. Sie wollen meistens leichtfertig sein. All diese Art von Geboten. Und die Menschen werden sagen, oh, naja, ah, ich könnte ja, oh nein, und man versucht sich rauszureden und alle Umstände sind einfach nicht so, dass das für mich gilt. Und er sagt, lass sie dich in den Gedanken nicht umgehen. Lass sie keinen Ausweichkurs einschlagen, auf dem sie sich rechtfertigen oder etwas vernunftmäßig wegdiskutieren. Das ist der Punkt, den er hier machen will. Paulus hätte sie auch an die Worte von dem Herrn Jesus aufmerksam machen können, die in Lukas Kapitel 10, Vers 16 stehen. Die finde ich sehr schlagkräftig. Da heißt es, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwerft, der verwerft mich. Wer aber mich verwerft den, der mich gesandt hat. Was bedeutet das? Nun, Jesus sagt, wenn sie auf euch, meine Apostel, hören, dann hören sie auf mich. Wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. Wenn sie mich ablehnen, lehnen sie den Vater ab, der mich gesandt hat. Sehr eindeutig, oder? Und es geht um Folgendes. Wenn jemand für Gott spricht, wenn jemand Gottes Wahrheit spricht, Gottes Wort, und ihr es ablehnt, dann lehnt ihr Gott ab. Und deshalb sagt Paulus, lass nicht zu, dass sie das tun. Unser Herr will eine gesunde Gemeinde, eine Gemeinde, die in der gesunden Lehre unterrichtet wird und zu gesunden geistlichen Verhalten aufgerufen wird. Und da gibt Titus den anderen Pastoren und Leitern der Gemeinden dieses Wort, die Autorität, weiterhin zu sprechen und sogar zu ermahnen und zurechtzuweisen, falls nötig. Und das im Einklang mit der Schrift. Wisst ihr was? Und er soll dabei nicht gering geschätzt werden. Unser Herr will eine reine Gemeinde, er will eine keusche Jungfrau, er will eine heilige, unbefleckte Braut. Was macht also eine Gemeinde gesund? Heiliges Leben. Die Frucht gesunder Lehre. Und wir können nicht genug betonen, weil heutzutage zum Bau einer Gemeinde so viele Optionen angeboten werden. Ja, wie man das alles machen soll. Ja, welche Techniken wir anwenden soll. Was unser Herr will, hat nichts mit der Größe einer Gemeinde zu tun. Was er will, hat mit der Tugend einer Gemeinde, mit dem Charakter einer Gemeinde zu tun. Und wie wir immer betonen, besteht unsere Aufgabe als Hirten darin, uns auf den geistlichen Tiefgang der Gemeinde und der Lehre zu konzentrieren. Den Umfang und die Weite, wie weit Gott das tragen will, wen er alles herbringt oder wen wir ansprechen dürfen, wer zum Glauben kommt, das ist seine Sache, das macht er. Das hängt mit seiner Souveränität zusammen, wie er das will. Die Größe ist mir als euer Hirte ganz wirklich nicht wichtig. Wohl aber der Charakter. Was eine gesunde Gemeinde ausmacht, ist nicht, wie viele Programme oder wie viel Geld sie hat und wie viele Mitglieder sie hat. Was eine gesunde Gemeinde ausmacht, ist ihr heiliger Charakter. Und dennoch wird das im Bereich des Gemeindewachstums heute sehr selten, wenn überhaupt, noch angedeutet. Es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass die Qualität einer Gemeinde nicht nach der Größe beurteilt wird. Die Größe des Ganzen ist letztlich verbunden mit seinem eigenen souveränen Plan. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, die wahre Größe einer Gemeinde hat mit der Tugend einer Gemeinde zu tun. Mit dem Charakter einer Gemeinde. Das ist die wahre Größe. Ja, nicht zahlenmäßig. Das ist die wahre Größe. Wir hören ständig, wenn wir Gemeinde bauen wollen, müssen wir uns neue Techniken, neue Strategien, neue Marketingkenntnisse aneignen. Aber diese Dinge kümmern unseren Herrn überhaupt nicht. Was ihm am Herzen liegt, ist der Charakter der Gemeinde, die Tugend, die Gottesfürchtigkeit. Ist die Gemeinde gottesfürchtig? Das kümmert unseren Herrn. Und bevor wir uns jetzt dem Detail, dem Textfluss des Kapitels zuwenden und den spezifischen Geboten, die darin enthalten sind, gibt es ein weiteres Schlüsselelement, das wir in diesem Kapitel würdigen müssen. Und es vermittelt euch das Gefühl dieses Kapitels auf sehr eindrucksvolle Weise. Die Gebote, die Verhaltensmaßstäbe, die hier aufgeführt werden, sind erforderlich. Sie sind erforderlich. Und es stimmt, dass ihr und ich, und wenn wir sie befolgen, gesegnet sein werden. Aber wisst ihr was? Das steht hier in dem ganzen Kapitel nicht. Das wird vorausgesetzt, dass wir das wissen. Es ist selbstverständlich vorausgesetzt, dass wir gesegnet werden, wenn wir diese Gebote einhalten. Darum geht es hier nicht. Wir wissen, dass Gehorsam zum Segen führt. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Das lernen wir schon in der Kinderstunde. Es wird hier stillschweigend vorausgesetzt. Hier geht es nicht um die Auswirkung auf uns selbst, sondern um die Auswirkung unserer Heiligkeit auf andere. Es geht um die Auswirkung unserer Heiligkeit auf andere. Darum geht es. Trotz allen positiven Begleiterscheinungen, ja, die Tugendhaftigkeit mir selber bringt, ist das beherrschende Thema hier, was sie einem anderen Menschen bringt. Sehr wichtig, das ist sehr wichtig zu verstehen. Hört mir gut zu. Der Gehorsam gegenüber den Anforderungen in diesem Kapitel ist nicht nur erforderlich, wie Paulus uns aufzeigt, um unser Selbstwillen, das ist selbstverständlich, sondern aufgrund des starken Einflusses, den dieser Gehorsam auf andere Menschen hat. Darum geht es. Und das, Leute, wird in diesem Kapitel in drei Finalsätzen, in Absichtssätzen beschrieben. Sehen wir immer an diesen Worten damit. Ein Absichtssatz wird immer mit damit eingeleitet. Das sehen wir dreimal. Vers 5, Vers 8 und Vers 10. Die sind wirklich mächtig. Lasst uns einmal Vers 5 betrachten. All diese Verhaltensfragen, siehe Ende Vers 5, dienen dazu, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde, steht da. Ja? Das ist genau der Punkt, worum es geht. Die erste beherrschende Angelegenheit hier ist die Ehre Gottes. Von Gottes Wort. In 1. Timotheus 5, Vers 14 werden jüngere Witwen angewiesen, zu heiraten, Kinder zu gebären und den Haushalt zu führen. Warum? Um den Widersachern keinen Anlass zur Lästerung zu geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Mit anderen Worten, wie ihr lebt, wirkt sich darauf aus, wie andere Menschen das Christentum wahrnehmen. Und es macht das Christentum entweder attraktiv oder es führt dazu, dass sie sich dem Satan zuwenden. Das sagt dieser Text. Das Wort Gottes, sagt Paulus, darf nicht entehrt werden. Das ist es, was heiliges Leben hervorbringt. Das hier am Ende von Vers 5 verwendete Wort ist eigentlich das Wort für gelästert, verschmäht, abgelehnt, als Lüge behandelt, geringgeschätzt, verspottet, ignoriert, geächtet. Mit anderen Worten, wie ihr lebt, hat direkten Einfluss darauf, was Menschen in Bezug auf das Wort Gottes empfinden. Ist das erstaunlich? Das ist sehr, sehr wichtig. Eine christliche Ehefrau, die nicht das ist, was sie sein sollte, ein junger christlicher Mann, der nicht das ist, was er sein sollte, ein älter christlicher Mann, der nicht das ist, was er sein sollte, eine ältere christliche Frau, die nicht das ist, was sie sein sollte, werden den Menschen Gründe geben, Gottes Wort zu verlästern. Seht ihr? Die Welt beurteilt uns nicht nach unserer Theologie. Die beurteilt uns nicht nach unserer Theologie, sondern aufgrund unseres Verhaltens. Stimmt's? Und sie beurteilt die Gültigkeit der Schrift aufgrund unseres Verhaltens. Sie beurteilen, ob die Schrift wirklich wahr und mächtig ist und unser Leben verändert, indem sie beobachten, ob sich unser Leben verändert. Wenn es eine lebensverändernde Wahrheit ist, wie wir es verkündigen, dann sollte sie auch euer Leben verändern, oder? Warum sollten Menschen glauben, dass es eine lebensverändernde Wahrheit ist, wenn euer Leben sich nicht verändert hat? Ein ungläubiger Ehemann oder ein anderes Familienglied lehnt das Evangelium vielleicht ab und verspottet die Bibel, weil eine christliche Ehefrau nicht getan hat, wozu Gott sie berufen und befähigt hat. In einer ursprünglichen englischen Übersetzung dieses Verses von William Kelly heißt es, damit das Wort keinen Skandal erleiden möge. Und hört mir gut zu. Die Welt wird die Gültigkeit des Evangeliums, und Evangelium ist Teil dieses Wortes Gottes, anhand des Charakters eines Menschen beurteilen, die daran glauben und es anerkennen und sagen, sie seien dadurch verwandelt worden. Wenn du sagst, du bist Christ, dann werden die dich sehr genau beobachten und werden gucken, ob das stimmt, was du da gesagt hast. Seht ihr, deshalb ist es so absolut verhängnisvoll, wenn wohlbekannte Persönlichkeiten aus der christlichen Szene wie Evangelisten sich schweren Sünden und Sittenlosigkeit verstricken und die Welt sagt einfach, ha, ha, schaut mal, das soll die verwandelte Macht Gottes sein, die sie predigen. Tolle Verwandlung. Triefvoller Sarkasmus, hört ihr sicherlich raus. Wie der deutsche Philosoph Heinz vor vielen Jahren sagte, zeigt mir euer erlöstes Leben und vielleicht wäre ich damit geneigt, an euren Erlöser zu glauben. Die Glaubwürdigkeit des christlichen Evangeliums ist mit der Integrität des Lebens derjenigen verbunden, die sich darauf berufen. Der Einfluss des Lebens von Männern und Frauen, die den Namen des Herrn tragen, ist von zentraler Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Glaubens und der Wirksamkeit der persönlichen Zeugnisse. Wenn du Zeugnis ablebst und irgendwas anderes lebst, streichst du sofort durch, was du da gesagt hast. Und es entscheidet deshalb auch darüber, ob sich jemand dem Christentum zuwendet oder lieber sagt, ich bleibe im Reich Satans. Werde nicht so bewusst sagen, ich weiß es schon, aber. Und es gibt eine sehr grafische Illustration dafür und wahrscheinlich nichts deutlicher als die Geschichte von David in 2. Samuel Kapitel 12. 2. Samuel 12, als David von Nathan konfrontiert wird, wegen seiner gravierenden Sünde mit Bathseba und der darauffolgenden Ermordung ihres Ehemannes. David hatte gesündigt, indem er nach einer Frau gelüstet hatte, indem er Ehebruch begangen hatte, indem er den Mord des Ehemannes seiner Geliebten geplant hatte. Und er wird in 2. Samuel Kapitel 12 von Nathan damit konfrontiert. Eine unglaubliche Schilderung hier an der Stelle. Vers 13 sagt David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und zu dieser Stelle legt David ein ehrliches Bekenntnis ab und ihm wird vergeben. Nathan spricht zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Und das ist das Wunderbare, ja. Wir sündigen alle, aber unsere Sünde wird auch vergeben. Es gibt Vergebung für den sündigen Gläubigen. Und das wollen wir auch klarstellen. Aber, schaut einmal, doch, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Gott wird dir deine Sünde vergeben, aber deine Sünde hat dazu geführt, dass die Nichtjuden, die Heiden, die Ungläubigen Gott gelästert haben. Was meint ihr wohl, was die Welt denkt, wenn sie Christen beobachten? Prominente Christen, die, ich meine, bei uns gibt es nicht so viele prominente Christen wie vielleicht in Amerika. Und dann sie in den Zeitungen lesen von Ehebruch, von Unzucht und was immer sie machen. Was tut die Welt damit? Sie lästern den Herrn. Sie lästern dem Wort Gottes, indem sie dessen Macht herabsetzen, indem sie einfach nur spotten. Und im Römerbrief gibt es eine weitere tragische und gleichzeitig schlagkräftige Aussage in Bezug auf Israel. Dort heißt es in Römer 2, 24, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Nun, das war genau das Gegenteil. Es war genau das Gegenteil, was sie tun sollten. Sie waren eine Nation, Israel war eine Nation, die von Gott dazu berufen war, Zeugnis abzulegen, damit der Name Gottes verherrlicht würde. Aber aufgrund ihrer Verbrechen und der Sünde wurde der Name Gottes besudelt. Und Jesaja 52, Vers 5 heißt es: Mein Name wird euretwegen beständig gelästert den ganzen Tag. Ezekiel 36 gibt es einen ähnlich scharfen Text. Es beginnt dort in Vers 17. Er sagt: Menschensohn, und Gott spricht hier Ezekiel, er hat mit Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie es mit ihrem Weg und ihren Taten verunreinigten, so dass ihr Weg vor mir war, wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung, da goss ich meinen Zorn über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatten, weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker, und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte: Das ist das Volk Gottes. Versteht ihr die Beschreibung? Es war schlimm genug, dass sie in ihrem eigenen Land so schlimm waren. Aber als sie dann verstreut wurden unter den Nationen, verunreinigten sie den Namen Gottes durch ihr Verhalten. Und die Menschen in den Ländern sagten daraufhin: Seht, das ist das Volk Gottes. Ihr könnt sehen, was für ein Gott das wohl sein muss, der dieses Volk sich erwählt hat. Der muss entweder unmoralisch sein oder machtlos, dieser Gott. Er tut entweder nichts dagegen oder er kann es nicht. Und sein Name wurde entehrt. Wegen der Sünden von Israels wurde ihre Verbrechen dem Einfluss oder der Machtlosigkeit ihres Gottes zugeschrieben, sodass die Heiden Gott aus der Perspektive der Gotteslästerung betrachteten. Seht ihr, aus diesem Grund sagte Jesus auch: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16. Aus diesem Grund schrieb Paulus in 2. Korinther 3, Vers 2: Unser Brief seid ihr selbst, erkannt und gelesen von jedermann. Ihr seid das Evangelium, das sie sehen. Ihr seid das, was das Wort Gottes glaubwürdig oder auch unglaubwürdig macht. Paulus also zu Titus sagt: Hier sind die Maßstäbe. Ältere Männer sollen auf diese Weise leben, ältere Frauen sollen auf diese Weise leben und jüngere Frauen sollen folgendermaßen und jüngere Männer wie folgt und alle anderen am Arbeitsplatz auf diese folgende Weise. Dann besteht der Grund darin, dass dieses heilige Leben sich auf unsere Umwelt, auf die Menschen um uns herum auswirkt. Wenn ihr kein heiliges Leben führt, dann wird das Wort Gottes geächtet und gering geschätzt, entehrt und nicht geachtet. Und das stellt eine Form der Gotteslästerung dar. Seht ihr, Wie viel davon abhängt, wie er lebt? Sehr viel. Und das geht nicht nur um den Nutzen für euch. Irgendwie müssen wir das Christentum darüber hinausbringen, denn da stecken wir genau fest. Ständig fragen Christen, was kann mir das Christentum bieten? Was bietet es mir? Das ist nicht die Frage. Was können wir tun, damit wir anderen ein Zeugnis sind? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird? Und die Frage ist, was kann eure Art von Christentum jedem anderen bieten? Darum geht es in diesem Text. Ich möchte, dass ihr in Vers 8 einen zweiten Absichtssatz beachtet. In Vers 8, in Kapitel 2. Und er führt uns zu dem Kern dessen, was Paulus hier sagt, und zwar am Ende von Vers 8. Da heißt es, damit der Gegner beschämt wird. Das griechische Wort bedeutet buchstäblich zu erröten. Zu erröten, weil jemandem eine Sache so peinlich ist, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja? Und darum geht es. Noch einmal. Seht ihr, die Menschen prüfen uns und wir wollen so leben, dass diese Gegner des Glaubens vor Scham erröten, weil es keine gerechtfertigte Kritik gibt. Und wir sind nicht sündlos, das wissen wir schon. Meint ihr nicht, dass die Gegner des Christentums es lieben, wenn Christen den Glauben durch Skandale in Verruf bringen? Ja. Lieben sie es nicht geradezu, wenn sie in den Zeitschriften davon lesen, was berühmte Prediger alles anrichten, wie sie steuerlich verantwortungslos sind, wie sie Diebstahl und Betrügereien begehen und Sünde? Sie freuen sich über dieses nominelle Christentum. Da freuen sie sich drüber. Ah! Wisst ihr was? Die Menschen in eurer kleinen Welt würden all diejenigen lieben, die den Herrn verleugnen. Sie würden es lieben, euch im großen Stil versagen zu sehen, damit sie ihren Unglauben rechtfertigen können. Sie wollen nicht sehen, dass Gott euer Leben verwandelt und sie dann dadurch zurechtweist. Aber das ist genau das, was ihr tun sollt. Weil unser Leben weist die Leute zurecht. Ihr wollt sie erröten lassen, rot anlaufen lassen, wenn sie Kritik üben, weil sie nichts finden, was sie kritisieren können. Seht ihr, hier geht es um Evangelisation. Das ist Evangelisation. Und ich sage es noch einmal, um es in einem Kontext zu setzen, die richtige Strategie zur Evangelisation ist nicht eine bestimmte Methode oder irgendeine Strategie oder Marketingtechnik. Wir erreichen die Welt durch Tugend, durch Gottesfürchtigkeit und Heiligkeit. Durch ein reines Leben, das unseren Glauben und Gottes Wort glaubwürdig macht. Petrus, der mit genau diesem Problem konfrontiert war, schrieb die folgenden Worte, die perfekt zu diesem Gedanken passen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Lasst euch nicht darin verstricken. Warum? Führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wisst ihr, was das bedeutet? Wie könnt ihr am Tag der Untersuchung oder Heimsuchung Gott verherrlichen? Nun, der Tag der Heimsuchung ist der Zeitpunkt, wenn er uns besucht, wenn er kommt. Wie könnt ihr ihn an diesem Tag verherrlichen? Indem ihr ihn empfangt, dass ihr bereit seid für ihn. Ihr könnt ihn dann nur empfangen, wenn ihr ihn kennengelernt habt. Und genau das ist, was Petrus hier sagt. Hört mal genau zu. Lasst sie euer Leben betrachten, die Heiden, die Gottlosen, und während sie einerseits kommen, um euch zu kritisieren, lasst euer Verhalten so herausragend sein, dass ihre Kritik sich in Neugier verwandelt und ihre Neugier zu ihrer Bekehrung führt, und sie da sind, um den Herrn gemeinsam mit euch begrüßen zu können, wenn er kommt. Das ist genau das, was er in diesem Vers sagt. Ihr führt die Leute durch Tugendhaftigkeit eures Lebens zur Glaubwürdigkeit des Christentums und zur Bekehrung. Haltet euch also fern von fleischlichen Gelüsten und lasst euer Verhalten hervorstehen, hervorragend sein. In Kapitel 2 geht es also, um es noch einmal zu wiederholen, um die evangelistische Strategie der Gemeinde. Wir erreichen die Welt durch Heiligkeit und nicht durch Techniken. Und dann gibt es einen dritten Text in Vers 10, ein dritter Absichtssatz am Ende. Dort heißt es, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Damit verschiebt sich der eher negative Ton der ersten beiden zu einem positiven. Zuerst sagt er in Vers 5, wir sollen dafür sorgen, dass Gottes Wort nicht gelästert wird. Zweitens sagt er in Vers 8, wir sollen dafür sorgen, dass jeder, der sich dem Christentum entgegenstellt, seiner Argumente beraubt wird und tief beschämt dasteht, weil er nichts Schlechtes über Christen sagen kann. Und hier sagt er jetzt in Vers 10 dagegen etwas Positives. Wir wollen der Lehre Gottes, unseres Rettes, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das ist ein überaus schlagkräftiger Punkt. Ich möchte euch etwas fragen. Was ist unsere primäre Botschaft an diese Welt? Was ist unsere primäre Botschaft? Versuchen wir der Welt zu sagen, dass Gott allmächtig ist? Sicherlich, das ist sicherlich wahr. Versuchen wir dieser Welt zu vermitteln, dass Gott allwissend ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott unveränderlich ist? Versuchen wir dieser Welt mitzuteilen, dass Gott der Schöpfer und Erhalter des Universums ist? Dass Gott souverän ist, dass er ewig ist? Sicherlich, all das ist wahr, das wollen wir. Was wir aber wirklich versuchen, der Welt zu vermitteln, ist, dass sie einen Erretter brauchen. Ist es nicht so? Und wir versuchen ihnen begreiflich zu machen, dass Gott hier ist, um sie zu retten. Sie brauchen einen Retter. Und da steht in Vers 10. Wie können wir die Lehre über Gott als unseren Erretter in jeder Hinsicht Ehre machen, wenn wir nicht aussehen, als ob wir errettet worden seien? Ja, wenn wir uns nicht so verhalten, sagen sie, oh, der lebt genauso wie der Heide nebenan. Kein Unterschied. Ich kann nichts erkennen. Ich meine, wenn ich euch etwas über meinen Friseur erzähle und ihr guckt meine Haare an und denkt, oh, das ist ein totales Durcheinander, ihr werdet bestimmt nicht zu meinem Friseur gehen, oder? Da gehe ich bestimmt nicht hin. Oder wenn ich euch sage, ich habe ein wunderbares Restaurant gefunden, das haben wir auch, und ich esse schon seit vielen Jahren dort und ich werde bis an mein Lebensende dort essen und ich habe jetzt eine unheilbare Magenkrankheit, die ich durch eine stetige Lebensmittelvergiftung bekommen habe, dann werdet ihr sagen, da gehe ich bestimmt nicht hin. Ja? Es bringt nichts, euch etwas zu empfehlen, was sich nicht in meinem Leben darstellt, oder? Wenn ich der Lehre oder Unterweisung über Gott, unseren Retter, Ehre machen will, muss ich unter Beweis stellen, dass ich errettet wurde. Errettet wovon? Von der Sünde. Von der Sünde. Wir machen die Errettung attraktiv, wenn wir die Erlösung von Sünden bekunden. Macht über Sünde und Versuchung. Und wir leben, führen, die durch Reinheit, Macht, durch Freude und durch Segen charakterisiert werden. Übrigens ist das Wort Ehre machen ein recht interessantes Wort hier. Es kommt von dem griechischen Wort Kosmeo, von dem wir auch Kosmetik ableiten. Es bedeutet, etwas schön zu machen. Eine Frau machte sich schön mit Juwelen in vergangenen Zeiten. So wurde in vergangener Zeit dieser Begriff benutzt. Das Wort Kosmeo, Kosmetik auftragen, sich etwas schön machen. Im Griechischen machte man sogar Kosmeo aus dem Chaos, ja, das Chaos zu ordnen. Und wenn wir die Ordnung und Schönheit der Macht eines erretteten Lebens in unserem Leben zeigen, machen wir die Errettung schön. Ja, das Chaos unser Leben wird auf einmal schön. Ja, es wird auf einmal geordnet. Unser Leben wird geordnet. Es nimmt Form an. Und Paulus sagt, ihr sollt das in aller, jeder Hinsicht tun. Seht ihr, was hier auf dem Spiel steht? Es stehen Seelen auf dem Spiel. Ewige Seelen. Falsches Verhalten auf Seiten von Christen veranlasst Nichtchristen, Gott zu verleugnen, während heiliges Verhalten auf Seiten von Christen dazu führt, dass die Menschen Gott verherrlichen. Beim heiligen Leben geht es also nicht nur um ein egoistisches, ich will glücklich sein, ja, ich will nicht gezüchtigt werden, sondern es geht um die Frage der Evangelisation. Und das ist alles damit verbunden. Und ich sage es noch einmal, was die Gemeinde in der Welt wirklich mächtig macht, ist nicht ihre Strategie, sondern ihre Tugendhaftigkeit und Heiligkeit. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt heute rübergebracht, oder? Was wir glauben, ist mit unserer Lebensweise verknüpft und wie wir leben, ist direkt mit Evangelisation verknüpft. Paulus wird also in diesem Kapitel einige Maßstäbe festlegen und die stehen nicht nur da, sondern die sind verpflichtend, sie stehen nicht zur Verhandlung. Sie sind absolut. Er sagt zu Titus, lass niemanden das umgehen, lass niemand das überlisten, lass niemand das wegdiskutieren und sich rechtfertigen und sich diesen Dingen entziehen. Sie sind unverzichtbar. Rede immer weiter, tu es mit Autorität. Denn was steht hier auf dem Spiel? Das Wort Gottes, die rettende Macht Gottes, all das steht auf dem Spiel. Und wenn wir einen Einfluss auf die Welt haben werden, so wird das der Einfluss unseres heiligen Lebens sein. Ab Vers 2 und hier fangen wir nächste Woche an. Hier kommen die Gebote und sie erstrecken sich bis Vers 10 und dann folgt in Versen 11 und 12 der Grund dafür. Es ist ein schlagkräftiges Kapitel und ich glaube, Gott wird uns auf mächtige Weise hier unterweisen. Mein Gebet ist, dass als Folge davon viele aufgrund auch eures Lebens zum Glauben an den lebendigen Gott kommen dürfen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten.